Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Schön, euch alle zu sehen. Mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor der Kirche für Siegen. Und wir machen heute in der Predigtserie weiter, Ich bin. Der René hat das schon gesagt, die 7 Ich-Bin-Worte. Und wir haben angefangen mit dem Brot. Ich bin das Brot des Lebens, wo Jesus das selber von sich behauptet oder gesagt hat, sich selber vorgestellt hat. Letzte Woche hat die Kari darüber geredet, über Ich bin das Licht. Und immer wenn wir im Johannesevangelium bei diesen Ich-Bin-Worten lesen, dann wissen wir, sobald Jesus das gesagt hat, sobald Jesus gesagt hat, ich bin das Brot oder ich bin das Licht, dann hat bei dem Israeliten, der das damals gehört hat, hat etwas geklingelt im Kopf. Und zwar diese Ich-Bin-Worte, jeder, der ein bisschen sich auskennt in der Bibel, der weiß, dass Gott sich selber, Mose im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, stellt sich Gott selber vor. Und er stellt sich vor mit den Worten, ich bin, der ich bin. Oder Mose fragt Gott dann auch, so hey, wenn die Israeliten, ich soll die jetzt irgendwie aus Ägypten rausführen, wie soll ich denn sagen, wie du heißt, was soll ich denn sagen, wer du bist, was für ein Gott? Und dann sagt er selber von sich, und das ist was ganz Besonderes, wenn ein Gott sich selber vorstellt, weil das macht auch das Christentum zu einer Offenbarungsreligion, wo der Gott sich selber offenbart den Menschen. Also der Jahwe, Gott, hat sich selber offenbart den Menschen, hat gesagt, hey, ich bin, sag den Israeliten, ich bin, der ich bin. Auf Hebräisch ist es dann die Worte, also das Wort Jahwe, was wir quasi daher haben, ist quasi das Ich bin, der ich bin Wort. Und Jesus selber stellt sich mit den Worten, ich bin, ist dann griechisch, ist dann Egoimi, ein anderes Wort, aber das sind die gleichen Worte, die auch in der griechischen Alten Testament, Septuaginta, 250 Jahre vor Christus geschrieben, steht dort selber, Egoimi, ich bin, der ich bin. Jesus möchte damit deutlich machen, seine Göttlichkeit oder seine Göttlichkeit deutlich machen, dass er der Sohn Gottes ist. Und was heute vielleicht ein bisschen für uns gar nicht mehr so besonders ist, war damals was sehr Provokantes. Ja, weil damals Jesus sich selber als Sohn Gottes vorgestellt hat. Und das war für die Leute damals, für die Israeliten, was sehr, sehr Provokantes. Und wenn wir das Johannesevangelium lesen, auch bei diesen Ich-Bin-Worten, sehen wir dann immer Streitereien dann mit den Schriftgelehrten, die sich in der Schrift sehr gut auskannten, mit den Pharisäern. Heute geht es um das Wort, ich bin die Tür. Weiß jemand, wo diese Tür steht? Nee? Okay, ist auch ein bisschen schwierig zu erkennen, weil das eigentlich für den Ort, wo die steht, eine sehr untypische Tür ist, weil was ihr seht von der Architektur, ist es eine indisch inspirierte Tür. Und diese Tür steht aber nicht in Indien, sondern diese Tür ist auf der Insel Sansibar. Wenn ihr mal auf Sansibar wart, da gibt's die Stadt auf Sansibar, ist Sansibar Town, und da gibt's ganz viele enge Gassen, und wenn man da durchgeht, sieht man ganz viele wunderschöne Türen. Aber nicht selten solche, ich glaube, von denen gibt's auch nur 2 oder 3 Stück auf Sansibar, weil das eine indisch inspirierte Tür ist, auch mit diesen Stacheln daran, mit diesem Rundbogen oben. Und was man öfters dort findet, sind die arabischen Türen, diesen kantig, und die haben auch interessant, Sansibar, ganz kurz, war so der Knotenpunkt für die damalige Sklavereihandel, und die Türen damals, die arabischen Türen, haben eine Kette außenrum im Holz eingraviert. Aber ich fand die Tür so schön, oder ich finde es so imposant, wenn man durch diese Stadt durchgeht, ja, und man sieht diese Tür. Und was hat eine Tür für eine Aufgabe? Eine Tür gibt erstmal einen Zugang zu etwas, um in ein Haus reinzukommen. Gehen wir selten durch ein Fenster, meistens durch eine Tür rein. Aber wenn ich drinne bin und ich die Türe zumache, dann beschützt mich die Tür auch vor etwas. Daher sind auch die Stacheln, sind dann bei größeren Toren im indischen Dschungel, gibt's dann auch solche größeren Stacheln vorne dran, die schon eher dafür da waren, um Leute draußen zu halten, dass sie nicht reinkommen. Also es hat einen beschützenden Faktor, hatte eine Tür auch. Aber sie lässt mich auch einfach drin. Also sie gibt mir erstmal Zugang, um dort reinzukommen. Und Jesus selber sagt von sich, ich bin die Tür. Und wir wollen jetzt einmal auf den Bibeltext reingehen in Johannes Evangelium Kapitel 10. Könnt ihr die Technik vielleicht den Timer noch anmachen? Das wäre nett. Dankeschön. Okay, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Und in diesem Bibeltext geht es eigentlich, in diesem ganzen Kontext geht es eigentlich um zwei Wörter. Einmal, was wir hier schon ein bisschen merken, darum geht es nächste Woche um, wo Jesus von sich sagt, ich bin der Hirte. Aber heute geht es um, ich bin die Tür. Und der Kontext dieses Bibeltextes ist, ein Kapitel vorher heilt Jesus einen Blindgeborenen. Und dann gibt es meistens, oder oft, wenn wir über Heilungen von Jesus lesen im Neuen Testament, gibt es meistens immer irgendwie Streit auch mit den Pharisäern, heißen die, also Schriftgelehrten, die die alten Schriften sehr gut kannten und sehr beharrt auf das Gesetz waren. Und meistens gibt es dann Streitereien und hier in dem Kontext gibt es auch eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, weil Jesus diesen Blinden am Sabbat heilt. Sabbat ist so, würden wir sagen, heutzutage ist der Sonntag, aber es ist eigentlich der Tag, den Gott selber als heilig erachtet. Und damals in Israel oder die Juden halten den Sabbat sehr streng, also du darfst nicht arbeiten am Sabbat. Das ist eine andere Thematik. Aber da gibt's auf jeden Fall Streiterei, weil er diesen Mann am Sabbat heiligt oder heilt. Der Mann kann wieder sehen und geht dann selber zu den Pharisäern und die Pharisäer fragen den dann, hey Blinder, wer war das denn? Und dann hat er gesagt, ich weiß es nicht, aber es muss ein Mann Gottes gewesen sein, weil er mich geheilt hat. Ansonsten könnte er das gar nicht tun. Hin und her und irgendwann glauben die auch nicht mehr, ob er überhaupt blind war und dann schmeißen sie ihn irgendwann raus und sie sagen, wie kannst du es wagen, uns zu belehren, uns zu sagen, wer diese Person sein sollte? Er kann nicht von Gott sein, weil er am Sabbat geheilt hat und das wäre ja eine Sünde. Wie kann ein Mensch heilen oder etwas im Namen Gottes tun, wenn er gegen das Gebot verstößt? Sie schmeißen ihn raus und dann trifft der Blinde Jesus. Und Jesus wusste, dass der Blinde rausgeworfen wurde. Und dann sagt er diese Worte. Warum das so entscheidend ist der Kontext, die Leute wussten, die kannten diese Thematik. Wir kennen das gar nicht. Wenn wir das jetzt lesen, der Hirte kommt durch die Tür zu den Schafen, würden wir sagen, ja logisch. Aber damals gab es öffentliche Schafsställe in der Stadt. Eine Stadt hatte quasi einen großen Stall und dort waren mehrere Herden drin, also mehrere Schafe von unterschiedlichen Hirten. Ja, und da gab's einen Wächter, der hat auf die aufgepasst, auf die Schafe. Und wenn dann der Hirte morgens, will er ja meistens mit den Schafen raus, damit die dann das Gras essen oder sie, ja, auf die Weide bringen. Und dann kommt der Hirte hin zum Wächter und sagt, hey, ich will meine Schafe abholen. Dann ruft er die Schafe und die Schafe hören auf die Stimme des Hirten und kommen aus diesem Stall nach draußen. Und das ist einmal das Bild des Hirten, da gehen wir nächste Woche ein bisschen drauf ein. Aber was Jesus eigentlich klar machen wollte da, ist, dass die Aufgabe des Hirten hatten dort eigentlich die Pharisäer. Und sie haben sie nicht vollzogen, haben die Rolle nicht erfüllt und haben sogar das Schaf, sage ich mal, also den Blinden rausgeworfen und haben ihn nicht zu sich gelassen. Und die Menschen dort, die kannten den Beruf. Ne? Hirte, wir lesen in der Bibel von ganz vielen Hirten, Abraham war Hirte, Mose selber war Hirte, David hat auf die Schafe aufgepasst, war auch Hirte. Ja, und die Menschen um Jesus konnten eigentlich was mit diesem Bild anfangen, aber sie haben es nicht verstanden. Ja, und dann geht's weiter in den Bibeltext. Deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und eigentlich sehr provokant da auch von Jesus, weil Pharisäer das auch gehört haben. Und er sagt eigentlich ganz klar mit diesen Worten so, sie hatten die Aufgabe, ein Hirte zu sein, aber die Pharisäer verhalten sich gerade wie die Diebe und die Räuber. Ja, sie verhalten sich nicht wie die Hirten, sondern sie schmeißen den Blinden sogar raus und beschimpfen ihn. Und sie verhalten sich wie Räuber und Diebe und nicht wie Hirten. Und in diesem Kontext, wenn wir jetzt so hören, oder wir haben diese Tür auch nochmal im Kopf, Jesus sagt selber von sich, ich bin die Tür. Und er sagt, wer durch mich reinkommt, der wird gerettet werden. Und in diesem Schafskontext war das auch so, dass wenn in der Stadt gab es diesen öffentlichen Stall, aber wenn der Hirte zum Beispiel unterwegs war, gab es eine andere Art Stall. Und da war das so, dass der Hirte Steine, eine Mauer aus Stein gebaut hat und hat dann vorne, der konnte ja nicht einfach dann in der Wildnis sich selber eine Tür schreinern, sondern der hat sich dann selber vor die Schafe gelegt. Also er selber, der Hirte, war die Tür. Jetzt ein bisschen schwierig, dass wir nicht zu viel vermischen, weil nächste Woche geht's um den Hirten. Aber das ist auch so das Bild, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Ihr müsst durch mich reinkommen, um in diesen Stall reinzukommen, damit ihr gerettet werden. Und jetzt sitzt du hier und denkst dir vielleicht, wovor muss ich denn gerettet werden? Was ist es denn, was in meinem Leben schiefläuft oder warum brauche ich denn überhaupt Rettung? Und das ist der schützende Aspekt einer Tür. Ich sag mal, jeder von euch hat bestimmt eine Haustür, gehe ich mir davon aus, die man von außen nicht aufmachen kann. Ja? Und jeder von euch, also bei uns ist das so, wir haben unser Vermieter, der hat so ein komisches Schloss bei uns dran gemacht, um 10 Uhr schließt die Tür sich automatisch ab. Ja, dann kommt keiner rein. Kommt so auch keiner, aber so bin ich mir sicher, dass keiner reinkommt. Ja, aber es ist dieser schützende Aspekt. Einmal soll es mir die Möglichkeit geben, dass ich überhaupt in mein Haus reinkomme. Jeder, der mal einen Schlüssel vergessen hat, weiß, wie wichtig das ist, diese Tür, um in ein Haus reinzukommen. Aber es hat auch den Aspekt, dass Leute, die ich nicht in meinem Haus möchte, nicht reinkommen. Und bei dem Schafstall ist die Tür noch entscheidender, weil das nicht nur Menschen nach draußen halten soll, sondern auch Tiere. Ja, also dass keine Tiere reinkommen und alle die Schafe böse zu den Schafen sind. Ja, also sie hatte einen schützenden Aspekt, hatte die Tür. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr durch mich reinkommt in diese Tür, dann kommt ihr rein. Die Diebe kommen nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ja, und deswegen ist eine Tür so wichtig, ja, dass die Schafe hinter der Tür geschützt werden. Und wenn wir uns die Stelle anschauen, René hat das heute Morgen so bei der Besprechung so schön gesagt, so, ja, es geht ja bestimmt ums ewige Leben. Ne? Also jeder, der ein bisschen Christ versiert ist oder schon länger im Christentum unterwegs ist, der liest die Stelle, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Ich weiß nicht, bei euch hat es wahrscheinlich 8% der Leute, hat direkt an, natürlich hier, Jesus ist am Kreuz gestorben, Ewigkeit, Himmel, deswegen müssen wir gerettet werden vor der Sünde. Das ist auch korrekt, das stimmt auch so, dass auch 95% der Ausleger sagen das genauso. Aber was bedeutet es denn, ewiges Leben zu haben? Und was bedeutet es denn überhaupt, gerettet zu sein? Was bedeutet es, gerettet zu sein? Und in diesem Kontext, den Jesus dort macht, er sagt eigentlich, was sehr tief theologisch ist, sagt er nur mit dieser Aussage aus, wenn ihr durch mich reinkommt, werdet ihr gerettet werden. Weil wenn wir durch die Tür reingehen, wo sind wir dann als Schafe? Wir sind in dem Stall. Er ist die Tür von diesem Schafstall. Und wenn wir durch Jesus, durch die Tür reingehen, sind wir in dem Schafstall drin. Also in einem Raum, der geschützt ist. Und dann haben wir das ewige Leben. Und kurzer, wir sind einfach auch gewissermaßen geprägt von diesem Wort ewiges Leben. Ja, wir denken vielleicht, wenn wir an ewiges Leben denken, denken wir an das Leben, das ewig ist, das erstmal zeitlich nicht zu Ende ist, oder? Wenn wir an ewiges Leben denken, dann denken wir an Leben, das nicht zu Ende ist. Und vielleicht noch weiter, wir denken dann vielleicht, wenn wir mal sterben, dann, wo sind wir dann? Im Himmel sind wir dann. Aber so sind wir geprägt, ne? Also ewiges Leben ist, ne? Wir werden auferstehen, was Jesus selber sagt. Wenn wir sterben werden, wir werden auferstehen mit Christus, ja, und werden sein in Gottes Herrlichkeit. Und das wird im Himmel sein, bei Gott. Und ewiges Leben im Griechischen ist das einmal das Leben, Zoe, da werde ich später nochmal drauf eingehen, aber das Wort ewig ist, ich muss ein bisschen beim Aussprechen jetzt gucken, ob ich das schaffe, Aionos ist das quasi, was für ewig bedeutet. Und ein anderes Wort, was man im Griechischen auch kennt, ist der Aion, der Äon, also das Zeitalter. Ja, nicht das eine Zeit, auch eine Zeitspanne, aber es ist vor allem das Zeitalter. Durch den Tod Jesus sind wir in ein Zeitalter des Lebens reingekommen. Und wir waren schon mal in diesem Zeitalter des Lebens. Oder in dem wahren Leben. Und zwar am Anfang, Adam und Eva im Garten Eden lebten in dem wahren Leben. Das war das ewige Leben, das wahre Leben, wo sie waren. Sie waren in der Gegenwart Gottes, Garten Eden, ganz am Anfang. Und Adam und Eva hatten die Wahl, entweder bleiben sie weiterhin in diesem wahren Leben und regieren auf dieser Erde, wo sie hingesetzt wurden, in diese irdische Realität und regieren dort, wie Gott regiert. Und jeder, der bei der letzten Predigtserie dabei war, Kingdom Culture, der weiß, dass Gott anders regiert wie die Herrscher hier auf der Erde. Er regiert nicht wie ein Putin, wie ein Trump, wie ein Friedrich Merz, sondern die Herrschaft Gottes, er regiert ganz anders. Er regiert in Demut, er regiert in Liebe. Und das haben wir bei der letzten Predigtserie ein bisschen angeschaut. Wie sieht denn überhaupt diese Königreichskultur aus? Und Adam und Eva hatten die Wahl, entweder bleibt ihr hier oder ihr regiert genauso wie Gott diese Erde regiert, in Liebe, in Demut. Oder sie entschieden sich dagegen, sie entschieden sich dafür, zu rebellieren gegen Gott, ja, weil die Schlange sie anlügt und sagt, hey, ihr könnt auch allein, ihr braucht Gott gar nicht, sondern ihr könnt selber regieren und bekommt das, er fängt da schon an zu lügen und sagt, ihr bekommt das wahre Leben selbst. Also warum wollt ihr hier in dem Garten leben und dort das wahre Leben bekommen, was Gott euch verspricht? Und als Adam und Eva die Frucht gegessen haben, haben sie sich gegen Gott entschieden, sie rebellierten gegen Gott. Und die Sünde kam in die Welt. Auch das Wort Sünde, auch wieder sind wir auch in gewissermaßen geprägt, ne? Für uns, wir denken vielleicht immer an eine Konsequenz von einem Tun. Ja, wenn ich lüge, dann sündige ich. Nur das Wort Sünde ist viel, viel größer als irgendwie nur der erhobene Zeigefinger von Gott, der sagt, oh, pop, hast du wieder gesündigt. Sünde ist ein viel, viel größeres Ding. Was überhaupt passiert dadurch? Durch diese Frucht kommt die Sünde in die Welt, aber nicht einfach nur, wo Gott dann tadelnd den Finger hebt, sondern der Tod kommt in die Welt. Leid ist auch Sünde, ist die Konsequenz von Sünde. Schmerzen, Konsequenz von Sünde. Tod, Konsequenz von Sünde. Also es ist nicht nur dieses, ich tue etwas und das darf ich nicht tun, sondern Sünde ist der Tod, der in die Welt kommt. Durch diese Rebellion leben wir in einer Welt von Tod, Angst und Gewalt. Dadurch, dass Adam und Eva, die Menschheit, sich gegen Gott entschieden hat und gesagt hat, wir können selber regieren und dieses Leben bekommen, kommen sie in eine Welt, wo Angst, Tod und Gewalt regiert. Und auch da nicht, weil Gott gesagt hat, wenn ihr davon esst, dann müsst ihr, sondern es ist die Konsequenz. Die Konsequenz der Sünde, der Rebellion gegen Gott ist der Tod. Gott hat selber gesagt, hey, wenn ihr von der Frucht esst, dann müsst ihr sterben. Nicht, weil ich dann sage, ihr müsst sterben, sondern ihr werdet sterben, weil die Sünde sie hat keinen Bestand vor Gott. Gott ist heilig und Sünde kann nicht in dieser Heiligkeit sein. Und sie kommen in eine Welt, sie leben, deswegen leben wir heute in einer Welt, wo Angst, Tod und Gewalt regiert. Und ich finde es immer so spannend, weil auch bei dieser Thematik, dass wir sind ja noch nicht mal 6 Kapitel in der Bibel drin, bis diese Frucht gegessen wird. Und Gott hätte da ja auch eigentlich schon sagen können, ach komm, mach mal einfach nochmal neu, mach einfach Neustart oder vielleicht Adam 2.0 schafft es dann besser als der Erste. Nein, er fängt diese ganze Geschichte, macht er trotzdem weiter. Man nennt das wenn man die Bibel anschaut, Heilsgeschichte, diesen roten Faden, einen Auftrag, den Gott hat und wo Gott sagt, ich werde es schaffen oder ich werde diesen Zustand wiederherstellen, damit ihr wahres Leben wiederbekommt. Weil wenn wir hier auf der Erde leben, wir haben gerade nicht das wahre Leben, sondern das wahre Leben ist in der Gegenwart Gottes. Und Gott sagt und er verspricht den Menschen, es wird ein Mensch kommen, der das Böse zerstören wird. Was ist das Böse? Ist die Sünde. Ist nicht einfach nur das, sondern ist das ganz große Ding. Ist Tod, ist Leid, ist Gewalt und Schmerz. Und es wird ein Mensch kommen, und das ist auch unsere Hoffnung, ja, dieser Mensch, der kommen wird, dass wir bestehen können in der Gegenwart Gottes. Und Jesus ist dieser Mensch. Und durch Jesus beginnt eine neue Menschheit. Ja, Jesus hat das wahre Leben. Und wir sollen einmal genauso werden wie diese neue Menschheit, wie Jesus. Und das ist unsere Hoffnung. Wenn wir sterben, wir werden auferstehen mit Jesus in dem wahren Leben, als in der wahren neuen Menschheit. Und das passiert durch den Tod am Kreuz, was nicht ein Kampf gegen Menschen ist, sondern ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf, ist ein Kampf gegen den Tod, ist ein Kampf gegen die Sünde, ist gegen die Angst und die Gewalt. Und nur durch Jesus können wir wieder zum Vater im Himmel. Und nur wenn wir durch diese Tür gehen, werden wir im Stall sein des wahren Lebens, das wahre Leben bekommen. Und das, warum das Evangelium oder auch generell das Christentum so angefochten ist in unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob du das selber merkst, aber auch wenn wir die, keine Ahnung, öffentlichen Medien gucken oder irgendwo anders, gerade so wie gerade sehr, sehr viele Christfluencer aufs Korn genommen werden, finde ich es immer so spannend. So diese Botschaft ist ein Anstoß für die Menschheit, ja, weil Jesus selber von sich sagt, ich bin die Tür. Er sagt nicht, hey, ich bin eine Tür, komm doch zu mir, guck mal, wie schön ich aussehe, ich bin so, ich beschütze dich, ja, sondern Jesus sagt, ich bin die Tür zum Vater im Himmel, ich bin die einzige Tür, die zum Vater im Himmel führt, ich bin die einzige Tür, die zum wahren Leben führt oder zum ewigen Leben. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nennen wir das, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Sagt Paulus im Brief an die Römer, sagte, wir haben freien Zugang zu der Gnade bekommen. Der Gnade, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, die wir durch Glauben angenommen haben und dann diese Hoffnung haben, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Was Adam und Eva am Anfang getan haben, sie hatten am Anfang Teilhabe an Gottes Herrlichkeit, weil sie in Gottes Gegenwart gewohnt haben, gelebt haben. Und in der Bibelstelle finde ich so spannend, der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Auch in unserer christlichen Prägung ist immer, Gnade ist, du wirst verschont vor dem Gericht, was dich eigentlich treffen müsste. Also das Gericht ist, wir können nicht bestehen vor Gott. Und das bekommen wir nicht, sondern wir werden gerecht und heilig gesprochen, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen. So würde ich sagen, würde jetzt jeder von euch auch sagen, ja, das stimmt auch. Das ist das, warum Christus am Kreuz gestorben ist. Aber das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, ich bekomme nicht das, was ich verdient habe. Ja, jemand stiehlt und eigentlich, was er verdient ist, eine Strafe, eine juristische Strafe, wie die auch immer aussieht, keine Ahnung. Das ist Barmherzigkeit. Aber Gnade ist noch ein Schritt weiter. Ich bekomme das, was ich nicht verdient habe. Und das ist quasi die Person, die in mein Haus einbricht, ja, mein Fernseher oder was auch immer klaut und nach draußen geht und dann sage ich ihm nicht, er wird erwischt und dann sage ich, hey, ist kein Problem, geh einfach und mach das nicht nochmal, sondern ich sage so auch, hey, ist kein Problem, mach das nicht nochmal, komm doch rein und iss doch mit uns. Das ist Gnade. Gnade ist noch ein Schritt mehr. Gnade ist in einer Geschichte, wo ein junger Mann mit seinem Vater zusammen lebte, unzufrieden wurde Und er wollte die Welt erleben. Heimlich nahm er das Ersparte seines, oder nicht heimlich, er fragte seinen Vater, gib mir das Geld, ich möchte ein besseres Leben leben. Kauft Dinge, feiert Partys, lebt verschwenderisch. Doch nach einiger Zeit war das Geld weg. Die Freunde verschwanden und er blieb alleine und beschämt zurück. Das schlechte Gewissen nagt an ihm. Wie konnte ich meinem Vater das antun? Er wird mich hassen und er hätte jedes Recht dazu. Schließlich raffte er sich auf und ging nach Hause. Schon von weitem sah er der Vater ihn kommen. Der Sohn blieb stehen, den Kopf gesenkt. Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen Gott. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Der Vater sah die Tränen in den Augen seines Sohnes. Er hätte ihn zurechtweisen können. Er hätte ihn bestrafen, wegschicken oder kalt ignorieren können. Das wäre gerecht gewesen zu der Strafe. Doch er tat es nicht. Stattdessen lief er auf seinen Sohn zu, fiel ihm um den Hals und weinte. Das war Barmherzigkeit. Der Sohn bekam nicht die Strafe, die er verdient hätte. Aber der Vater blieb nicht bei der Barmherzigkeit stehen. Er rief die Diener, ließ das beste Gewand bringen, den Ring des Hauses an die Hand des Sohnes stecken und ein Festmahl vorbereiten. Mein Sohn war verloren und er ist wiedergefunden. Heute feiern wir. Und das war Gnade. Der Sohn bekam Liebe, Würde und ein Geschenk der Zugehörigkeit, das er sich niemals verdient hatte. Und das ist meine Lieblingsgeschichte, übrigens auch in der Bibel, Lukas 15, der verlorene Sohn. Und wenn du dich entscheidest, durch diese Tür zu gehen, dann wirst du ein Kind des allmächtigen Schöpfers. Es ist nicht einfach nur, dass wir reinkommen und wir werden beschützt, sondern ich finde, eine Tür hat auch so eine Art Zugehörigkeit. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Haustürschlüssel von seinem Elternhaus hat. Ich habe einen, der ist ein bisschen schief, fast abgebrochen, aber ich habe noch einen Schlüssel von meinen Eltern. Und wenn ich dann da hinfahre und dann zack, und dann bin ich wieder 15. Aber es ist auch eine Art Zugehörigkeit. Also, wo ich dann dazu gehöre einfach, ne? So, und das ist was Gott sagt nicht, ey, wenn du durch die Tür durchgehst, wirst du beschützt. Durch diese schöne Tür. Ich beschütze dich, du wirst gerettet. Sondern sogar noch einen Schritt weiter. Das ist eine Zugehörigkeit. Du bist ein Teil dieser Herde. Du bist ein Kind Gottes, du bist mein Kind. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihn Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und das ist der zweite Teil dann. Der erste Teil ist, ihr werdet gerettet werden, ist einmal die Rettung und die Zugehörigkeit zu der Herde, Kind Gottes zu sein, wenn wir durch diese Tür durchgehen. Der letzte Punkt, der dritte Punkt ist das Leben in Fülle. Und ich finde das so schön, dass hier, ja, was bedeutet Leben in ganzer Fülle? Wie ist gerade dein Lebenszustand oder deine momentane Lebenssituation? Und kennt ihr das, wenn wir Fotos von früher sehen und wir sehen uns selber dort drauf? Ich habe die Woche eine externe Festplatte gefunden von meinen 18 Monaten Tansania. Also hunderte unsortierte Fotos von jedem, der da war. Und das ist schon gruselig, wenn man da ein paar Fotos anschaut. Und man schaut eine Person an und denkt sich, ja, irgendwie bin ich das schon. Und man versucht sich so in diese Situation reinzudenken, wo ich da war. Da war ich in Kigoma, am Tanganyika-See, habe dort einen Krankenhaus besucht bei Freunden und ich habe mich so gefreut über diesen schönen, tollen Hund. Und man sieht eine Person auf einmal und denkt sich so, ja, das bin ich. Und man reflektiert selber und sieht sich selber und denkt sich jetzt so, boah, damals der Gerrit, der hat es einfach noch gut gehabt, ne? Der war da, an einem wunderschönen Ort, unterrichtet dort, aber ja, dem ging es einfach noch gut. Der hatte noch keine Miete zu zahlen, der hatte noch keine Rechnung zu begleichen. Ja, der hatte ja noch keine Familie zu versorgen, ja, und man denkt sich so, man erkennt sich fast schon nicht wieder und man kann sich schon fast nicht mehr in diese Situation reinversetzen. Wer kennt das? Wer hat schon mal ein Bild gesehen von früher und denkt sich, wer ist diese Person? Und vielleicht sieht man auch das Bild und denkt sich so, boah, der Gerrit, der hatte noch kein Leid erfahren in der Situation. Da, keine Ahnung, da hat meine Oma noch gelebt, Da waren so viele Dinge, die waren noch gut. Und dann schaut man sich selber jetzt an und wird irgendwie ein bisschen auch unglücklich und denkt sich so, boah, jetzt gerade der Gerrit, keine Ahnung, der fühlt sich nicht so wie der Gerrit, der den Hund da auf dem Arm hat. Und vielleicht kennst du das Gefühl, wo du selber deinen Lebenszustand oder Lebenssituation gerade siehst und du denkst an ein Bild von früher, an eine Situation, wo du früher warst und denkst dir, boah, da war ich noch voll Tatendrang, da konnte ich mich noch richtig bewegen, keine Ahnung, da hatte ich noch keine Schulden. Wie würdest du dein Leben bewerten oder einordnen auf einer Skala von 1 bis 10? Denk mal kurz drüber nach. Jetzt gerade, wie du hier heute Morgen sitzt, wie würdest du dein Leben, wie es jetzt gerade läuft, in allem, der du bist, und Leben ist nicht nur Familie gut, Job gut, perfekt, sondern Leben als ganzes Sein, wer du bist, wie würdest du dein Leben einordnen von der Skala von 1 bis 10? Und jetzt frage ich dich, was fehlt noch bis zu dieser 10? Was würde jetzt noch fehlen in deinem Leben, dass du sagen würdest, mein Leben ist eine 10 von 10? Und kennt ihr das, wenn man Dinge irgendwie besitzt und auf einmal, also bei mir ist es eher so bei Gitarrenkram, da denke ich mir, boah, ey, um mein Pedalboard, um meine Pedale zu vollenden, brauche ich nur ein Pedal. Das kostet 200 Euro. Ja, aber ich spare und gucke und ich brauche dieses Pedal. Ja, meine Frau weiß das ganz genau, wie ich ticke. Und dann brauche ich das. Ja, ich bin auch so ein Werbeopfer. Dann sehe ich das, ey, ich brauche das. Und dann habe ich das Pedal und dann ist es da. Und 2 Wochen später denke ich, ja, es ist fast perfekt. Ey, das bräuchte ich noch. Noch die eine Sache. Wenn ich das habe, dann habe ich es. Dann ist es perfekt, dann kann ich alles andere verkaufen. Und vielleicht ist es nicht eine Sache, die du gekauft oder die du haben musst. Aber ich glaube, jeder von euch kennt das Gefühl, zu denken so, ach, das noch. Dann ist mein Kleidungsstil perfekt, wenn ich die Schuhe habe. Aber vielleicht denkst du auch, boah, eine neue Wohnsituation. Ey, wenn ich nicht mehr da in dem Haus wohnen würde, der Wohnung, die Nachbarn, der Vermieter, irgendwie nervt mich das alles. Wenn ich nur ein anderes Haus, andere Wohnung hätte, dann wäre es besser. Oder ein Haus, ich brauche ein Haus. Wenn ich ein Haus habe, dann habe ich's. Dann ist mein Leben, dann auch uns als Familie geht's dann viel besser. Oder vielleicht Urlaub, vielleicht sagen, hey, wenn ich diesen einen Urlaub, ich brauche jetzt einfach mal Urlaub, danach geht's wieder besser. Wenn ich einen Partner habe, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich endlich mal jemanden finde, aber ich kann gar nicht glücklich sein. Ich bin alleine, ich habe keinen Partner, alle sind irgendwie vergeben. Wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Dann bin ich komplett. Dann bin ich als Person vollständig. Dann bin ich fertig. Wenn wir doch nur Kinder hätten als Ehepaar, dann sind wir auch eine Familie, dann sind wir fertig, vollständig, komplett. Und vielleicht kennst du die Gedanken als Single, ja, wo Leute oder die Oma zu dir kommen und sagst, mein Bub, wann findest du denn mal eine Freundin oder irgendwas? Oder Leute, wann willst du denn mal heiraten? Oder als Paar, ich würde auch mal noch gern Oma werden. Wie sieht's denn aus? Wollt ihr nicht langsam mal Kinder bekommen? Und da entsteht irgendwie auch so ein Bild in unserem Kopf, wo wir malen, so, hey, dann bin ich komplett angesehen von, was weiß ich, von wem auch immer. Dann, vielleicht nervt die Oma mich auch nicht. Dann bin ich glücklich. Dann kann ich als Paar, als Mensch, als Ehepaar glücklich sein. Hey, wenn ich endlich mal eigene 4 Wände habe, jeden Monat Miete bezahlen, wenn ich ein Haus habe, dann bin ich fertig. Und Jesus verspricht das Leben in Fülle. Ewiges, wahres Leben. Und ist nicht, hier nochmal die 2 Worte von letzten Woche, ist nicht der Bios, sondern ist das Leben, das Zoe. Wir denken ja oft immer ewiges Leben, nicht mehr sterben oder dieses Leben, was wir jetzt leben, sondern das wahre Leben ist viel größer als das Leben, was wir hier auf der Erde leben. Und Jesus verspricht Leben in Fülle, ewiges, wahres Leben, was im Gegensatz zu unserem Mangel im jetzigen Leben steht. Jeder von uns hat einen Mangel irgendwo. Und wenn es der emotionale Mangel ist von einem fehlenden Partner oder es der Mangel von Finanzen, ist der Mangel, ey, wenn ich nur noch ein zweites Auto hätte oder das und das Auto hätte, dann irgendwie ein Mangel, den wir in unserem Leben haben. Aber Gott verspricht ewige, wahres Leben in Fülle. Und ewiges Leben beginnt nicht irgendwann, wenn wir sterben und auferstehen und in unserem Himmel sind, in der Gegenwart Gottes sind, sondern ewiges, wahres Leben beginnt jetzt, weil es eine Zeitspanne ist, die kein Ende hat. Und durch den Tod am Kreuz sind wir jetzt in diesem wahren Leben, dürfen wir jetzt schon dieses wahre Leben in diesem Zeitalter des Todes leben. In einer Welt, wo wir Angst, Tod und Gewalt haben, dürfen wir im Leben leben, in dem wahren Leben. Nicht das Leben, was irgendwie die Gesellschaft oder die Welt uns sagt, das ist das Leben, Erfolg, Geld, Haus, whatever, sondern das wahre Leben, was Gott dir geschenkt hat. Und was Gott möchte, dass du es auch erfahren darfst und auch leben darfst. Zu wissen, dass Gott Liebe ist. Allein das Wissen daran, dass wir einen Gott haben, der Liebe ist. Dass wir seine Kinder sein dürfen. Dass er dir einen Sinn gibt, einen Auftrag gibt. Dass er dich versorgt und dir inneren Frieden gibt. Und das sind alles Dinge, auch so in Sinn und innerer Friede. Es gibt nichts auf dieser Welt, was dir diesen inneren Frieden geben kann. Sondern Jesus selber sagt, wer durch mich durchkommt, bekommt Leben in Fülle. Und manchmal sind wir blind und unser scheinbarer Mangel überdeckt unsere Dankbarkeit. Wo habe ich Leben in Fülle? Vielleicht, wenn du jetzt so ein bisschen länger drüber nachdenkst und du jetzt nochmal diese Skala machen würdest, vielleicht würdest du ein bisschen höher einstufen. Und ich würde dich jetzt gerne ermutigen oder uns alle zusammen, dass wir eine Zeit der Stille haben. Lass uns die Augen schließen. Und Jesus sagt, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Und das finde ich so schön, dass Jesus nicht sagt, wer bei mir klopft, alle Bücher in der Bibel auswendig kennt, in den letzten 24 Stunden nicht gelogen hat, der darf eintreten. Vielleicht. Sondern Jesus sagt, alle haben das Recht und dürfen eintreten, um gerettet zu werden. Eintreten in diesen Schafstall oder in dieses wahre Leben reinzukommen. Wir alle dürfen eintreten, jeder. Und ich möchte jetzt eine kurze Zeit der Stille haben. Lass uns mal drüber nachdenken, was ist gerade, wo suchen wir gerade Leben und Fülle? Oder wo stehst du gerade vor dieser Tür? Kommst hier zum Gottesdienst, vielleicht auch zum ersten Mal, vielleicht aber schon öfters, bist vielleicht auch in der Gemeinde groß geworden, aber vielleicht stehst du noch vor dieser Tür. Und ich frage dich, was hindert dich daran, einzutreten? Durch diese Tür durchzugehen? Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast, um uns das wahre Leben zu geben, das ewige Leben, das Leben in Fülle, in einer Welt, die uns vorlügt und vorgaukeln möchte, diese Fülle irgendwo anders zu finden. Und ich bete für jeden, der hier heute Morgen ist und erkennt, dass diese Fülle irgendwo anders gesucht wird. Ich bete, dass du sie frei machst, Jesus. Ich bete, dass du ihnen begegnest und sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Himmlischer Vater, ich bete dich darum, dass du dich ihnen offenbarst auch und ihnen zeigst, dass du da bist. Ich bete, dass du Frieden schenkst, inneren Frieden, der umkämpft ist von Leid, von Gewalt, von Tod, von Sorgen, von Schuld, was auch immer, der wirklich umkämpft ist, dieser innere Friede. Ein Heiliger Geist, ich bete darum, dass du das freisetzt auch wirklich und diese Kette wegsprengst und Menschen diesen inneren, vollkommenen, unserem Verstand überschätzten Frieden schenkst auch und sie erfüllst mit deinem göttlichen, heiligen Frieden auch, dass sie dieses Leben in Fülle erkennen dürfen und erleben dürfen auch in ihrem Leben. Du hast so viele gute Dinge geschenkt auch. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, in deiner Gnade auch. Ich bitte für jeden, der noch nie Gott begegnet ist und der Gott gar nicht kennt auch, vielleicht auch Jesus nicht kennt. Mein Vater, ich bitte dich darum, dass du dich ihnen offenbarst, dass du dich ihnen heute den Tag über zeigst auch, dass du ihnen zeigst, wer du bist, wie schön du bist, wie toll du bist, dass du Liebe bist und dass du diese Person liebst auch. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.